Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns zu Beginn auf den Predigtext hören, 5. Mose 30, das ganze Kapitel. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch. Und wenn ihr euch erinnert, die letzte Predigt über das 5. Buch Mose ist ein Weilchen zurück, aber die letzte Predigt war über Segen und Fluch, über die Kapitel davor. Wenn also alles das über dich kommen wird, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter allen Heidenvölkern, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn deinen Gott und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr dein Gott zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und es wird dir Gutes, und er wird dir Gutes tun und dich mehren mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und seine Gebote und seine Satzung befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Gott und ich passen einfach nicht zusammen. Es wäre schön, aber uns trennen Welten. Sein Wort und sein Anspruch an mich und mein Leben, das passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr oftmals in eurem Leben an diesen Punkt kommt, wo ihr das so denkt. Oder vielleicht sogar an diesem Punkt bleibt. Ja, man glaubt an Gott, man glaubt an Jesus, aber wie lebt man? Und diese Spannung, dass man denkt, merkt, das passt einfach nicht zusammen. Das sind irgendwie wie zwei verschiedene Realitäten. Das kann dazu führen, dass man sich dann vor lauter Enttäuschung oder vor Müdigkeit immer mehr von Gott abwendet. Man gibt erstmal auf, so dem Weg des Glaubens zu gehen. Ich hatte mal einen Freund, der hat mir das so gesagt, der war gläubig, aber er hat es nicht gepackt und er hat gesagt, ja, ich lebe jetzt erstmal ohne Gott. Ja, ich weiß irgendwie, es gibt Gott und so weiter, aber ich lebe jetzt erstmal ohne Gott. Und Gott sei Dank hat er das nicht so lange geschafft, weil Gott ihn nicht losgelassen hat. Aber es kann auch dazu führen, dass man so ein Doppelleben führt. In der Art und Weise, dass man halt sein frommes Leben führt, mit Gottesdienst und ab und zu eine Andacht und sicherlich man betet mal. Aber ansonsten lebt man sein Leben einfach so wie jeder in der Welt. Es hat nicht viel miteinander zu tun, mein Glaubensleben und mein Leben in der Welt. Und vielleicht führt es auch dazu, diese Spannung, dass man immer wieder und immer verkrampfter Neustarts versucht im Leben. Ich muss mal neu anfangen. Ich muss jetzt im Glauben nochmal versuchen, irgendwie auf die Beine zu kommen. Ja, mit neuen Taktiken und neuen Praktiken und so weiter. Gott und ich, Gottes Anspruch und mein Herz, die passen nicht zusammen. Und das 5. Buch Mose macht genau das deutlich. Es zeigt die Spannung zwischen Gott und uns, zwischen seinem Anspruch und unserem Herz auf. Und es führt diese Spannung bis ins Unerträgliche. Und damit kommen wir zu dem Kapitel 30, was ich euch heute vorgelesen habe. Und dieses Kapitel, das ist der Höhepunkt des 5. Buches Mose. Und es ist damit auch der Höhepunkt, aber Gott sei Dank auch die Auflösung dieser unerträglichen Spannung. Unser erster Punkt lautet heute Morgen: unerträgliche Spannung, Gottes Anspruch und unser Herz. Ich habe das jetzt nicht nochmal durchgezählt, wie oft dieser Vers in dieser oder ähnlicher Weise vorkommt, der fast wie ein Refrain, der immer wieder vorkommt, aber er kommt ständig vor und wir finden ihn auch hier in Kapitel 30, Vers 16. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote und seine Satzung und seine Rechtsbestimmung hältst, damit du lebst und dich mehrst und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in den Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ja? Ich hoffe, euch kommt das bekannt vor, das kommt immer und immer wieder. Gott gibt die Gebote und dann vorher und nachher immer wieder dieses tue die Gebote, die Satzung, die Rechtsbestimmung, damit du lebst. Ja? Kurz gesagt, voller Segen gibt es für vollen Gehorsam. Mose wird nicht müde, das zu sagen. Und Gott lässt es sich nicht nehmen, immer wieder darauf hinzuweisen. Und gleichzeitig macht er uns in diesem Buch so sehr deutlich, dass der Mensch das gar nicht kann. Dass sein Herz gar nicht in der Lage dazu ist. Das ganze Buch ist so eingeteilt, ich hatte euch das am Anfang erklärt, in eine gewisse Dreiteilung, in das dreimalige Versagen des Volkes. Mose sagt dort, wenn er in der Ebene Moab zu dem Volk predigt, kurz vor seinem Tod, kurz bevor sie ins Land einziehen, ihr wisst doch, ihr habt versagt damals am Berg Sinai, ihr habt versagt, als wir das erste Mal hier ins Land wolltet und ihr werdet in Zukunft versagen. Das ist die Dreiteilung des Buches. Aber jetzt macht bitte das Gebot. Das Herz des Menschen ist nicht in der Lage dazu. Nun, was meine ich mit dem Herz? Das Herz bezieht sich in diesem Sinne, in dieser Verwendung natürlich nicht auf unser anatomisches Organ, sondern auf den Sitz der Lebenskraft des Menschen. Auf sein Zentrum, sein inneres Zentrum des Fühlens und Wollens, des Denkens und Urteils. Man kann sagen, das fünfte Buch Mose macht deutlich, dass unser Herz der Ort der moralischen Antwort zu Gott ist. Und wenn diese Antwort positiv aussieht, dann sagt das fünfte Buch Mose, dass wir Gott von Herzen lieben, so wie es gefordert wird im zentralen Gebot, wo alle Gebote zusammengefasst werden, im Schema Israel. Der Herr ist dein Gott und du sollst ihn von ganzem Herzen lieben. Oder wir haben es heute hier gehört, Kapitel 30, Vers 6, Gott wird dein Herz beschneiden und dann wirst du ihn von ganzem Herzen lieben. Negativ klingt es dann so, wie wir es im Vers 17, Kapitel 30, wenn sich aber dein Herz abwendet. Was bedeutet das? Und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen. Also der Zustand unseres Herzens, unseres inneren Wesens, entscheidet darüber, wie unsere Antwort auf Gottes Gebot ausfällt. Nun, das Problem ist, unser Herz kommt durchweg schlecht weg. Also das, was euch in Filmen und auf schönen Karten und schönen Sprüchen immer wieder rübergebracht wird, hör doch einfach auf dein Herz und alles wird gut. Das sagt die Bibel, bitte, bitte nicht. Das Herz kommt durchweg schlecht weg. Hör auf alles, aber bitte nicht auf dein eigenes Herz. Denn an dem Zustand des Herzens hat sich seitdem das Wort das erste Mal in der Bibel vorkam und beschrieben wurde, bis jetzt nichts geändert. Wisst ihr, wo das erste Mal vorkommt? Vor der Sintflut, als Gott sagt, jetzt kommt ein Gericht, beschreibt er, warum. Und er sagt, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Und dann geht das durch die fünf Bücher Mose so, bis Kapitel 29, Vers 3, also das Kapitel davor, wo immer noch feststeht, ihr habt immer noch kein Herz, was Gott erkennt. Immer noch keine Ohren, die ihn wirklich hören. Immer noch keine Augen, mit denen ihr wirklich Gott sehen könnt. Immer noch kein Herz, mit dem ihr Gott wirklich erkennen, wirklich an Gott glauben könnt. Und das, obwohl das Volk Israel all diese Geschichten erlebt hat, all diese Wunder, die Verheißungen Gottes, die Ermahnungen Gottes, sie haben Gottes Gebote bekommen. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert und diese Wüstenwanderung sollte dazu dienen, dass sie erkennen, Gott will uns erziehen wie ein Vater seinen Sohn. Er liebt uns. Wir sollen endlich auf ihn vertrauen vom ganzen Herzen. Aber die Wüstenwanderung wurde genau das Gegenteil. Sie wurde einfach nur zu einem Spiegelbild des krisenanfälligen Herzens, des wankelmütigen Herzens, des halsstarrigen Herzens. Wenn die Welt dir sagt, folge deinem Herzen und dann wird alles gut, dann meint die das tatsächlich so. Und es stimmt ja auch. Das ist ja die Art, wie die Menschen denken. Mein Herz ist halsstarrig, mein Herz ist egoistisch. Und dir wird gesagt, ja, folge deinem egoistischen Herzen. Kümmere dich um dich selbst. Sieh zu, wo du bleibst. Und dann wirst du schon sehen, dann wirst du schon zurechtkommen. Genau das wird dir gesagt. Und an einem dieser traurigen Rückblicke hier im fünften Buch Mose, wo es eben um das Versagen des Volkes am Sinai ging, wo sie das goldene Kalb sich gemacht hatten, da gebietet Mose ganz konkret, beschneidet die Vorhaut eurer Herzen. Und die Verse drumherum, die machen deutlich, was das bedeutet. Sie sollen Gott fürchten und lieben und ihm dienen. Das ist wieder dieser Refrain. Und zwar mit deinem ganzen Herzen. Und parallel zum Beschneiden der Vorhaut des Herzens wird dann gesagt, ja, bitte verhärtet euren Nacken nicht. Seid nicht hartnäckig, seid nicht halsstarrig. Und das ist der Zustand des unbeschnittenen Herzens. Und genau dieser Zustand wird dann immer und immer wieder bestätigt. Und nun zu guter Letzt lesen wir dann im Höhepunkt des Buches Verse wie einzelne Hammerschläge. Ja, Kapitel 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben. Und es gibt bessere Übersetzungen. Tatsächlich gibt es hier zwei Möglichkeiten, wo dann steht, denn er ist dein Leben. Ja? Dieses Wort, das kann man auch gut als beziehen auf den Herrn, denn er ist dein Leben. Ich denke, das ist die bessere Übersetzung. Denn er, Gott selbst, ist das Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Es geht um Leben und Tod. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Es gibt keinen Mittelweg, den man irgendwie gehen kann. Und es gilt dir jetzt, heute. Heute lege ich das vor euch. Nun, was soll das, bitteschön? Warum die Aufforderung, wenn Gott doch sowieso weiß, dass sie nicht in der Lage dazu sind? Wir sollen mit ganzem Herzen Gott lieben, aber unser Herz ist tatsächlich die Quelle der Rebellion gegen Gott. Was soll das? Das ist doch blanker Hohn. Mindestens kann diese Aufforderung leicht missverstanden werden, so als ob der Mensch tatsächlich aus eigener Leistung sich Segen verdienen muss. Oder dass der Mensch wenigstens in der Lage ist, sich für das Richtige für Gott zu entscheiden. Und haben wir Reformierten nicht damit unser Problem, dieses ständige Entscheiden, der Mensch kann sich entscheiden, wo wir sagen, nein, der kann sich nicht entscheiden. Er hat nicht die Fähigkeit in sich, sich für Gott zu entscheiden. Aber das könnte man doch hier denken, so wähle nun aus. Entscheide dich, was willst du? Warum diese Aufforderung? Warum diese Zuspitzung der Spannung zwischen Gottes Anspruch und unserem Herzen? So nach dem Motto, friss Vogel oder stirb, aber das ohne Futter im Käfig. Einfach ohne Chance. Nun wisst ihr was, es wäre wirklich so, es wäre wirklich unverständlich, wenn nicht auch in diesen Versen, die ich euch gerade gelesen habe, die Gnade Gottes angedeutet oder auf sie hingedeutet wird. Und wenn ich schon einige Verse davor die bedingungslose Gnade konkret in Bezug auf unser Herz von Gott verheißen wurde. Und seht mal genau hin, Mose legte dem Volk Leben und Wohlstand, Tod und Zerstörung vor. Und er sagte dann nicht, so Leute, und jetzt reißt euch zusammen und gebt euch doch mal richtig Mühe. Versucht es wenigstens. Gebt euer Bestes, das Gesetz zu halten. Das sagt er nicht. Das würden wir doch sagen, oder? Das ist jetzt hier unsere To-Do-List und jetzt los, Leute. Versucht es. Mose sagt einfach nur, wähle das Leben. Wähle das Leben. Die Wahl, die Mose den Leuten hier gibt, ist nicht die Wahl zwischen schlechten und guten Werken oder vielleicht zwischen halbherzigen Werken und Werken von ganzem Herzen. Es ist die Wahl zwischen Werken und Gnade. Darum wählt das Leben, das bedeutet, darum wählt die Gnade. Darum vertraut auf Gott und auf seine Verheißung. Denn er ist dein Leben. Glaubt von ganzem Herzen an Gott. Ist doch klar, oder? Wie sich das Volk bei dieser Wahlmöglichkeit entscheiden würde. Wollt ihr langes Leben in einem wunderschönen Land mit Wohlstand? Oder wollt ihr ein grausames Leben, was im Exil und im Tod endet? Ich nehme das Erste. Ist doch klar, was man hier nimmt, oder? Und wenn wir eine evangelistische Veranstaltung haben und der Prediger kommt und sagt, wollt ihr das ewige Leben und wollt ihr die Vergebung eurer Sünden und wollt ihr Frieden mit Gott und wollt ihr den ewigen Reichtum in die ewige Herrlichkeit oder wollt ihr durch eure Sünden ins Gericht und in der Hölle landen? Na, was sagt man da? Ah, ich nehme den Segen. Na klar, antwortet der Mensch so. Aber macht das wirklich? Ist der Mensch, der in der Evangelisation sitzt, dann wirklich, ja, okay, das klingt gut, jetzt glaube ich an Gott? Keine Frage, das Volk damals wollte den Segen. Sie sahen die Wunder, die Offenbarung, sie hatten das Gesetz, sie hatten den Bund, sie kennen jetzt genau die Bedingungen und na klar sagen sie, ja, jetzt geht's los. Wir wollen den Segen. Das kennen wir ja auch aus unserem Leben, ja? Dass wir dann meinen, jetzt haben wir das, was wir brauchen, jetzt sind wir gut vorbereitet, jetzt habe ich es verstanden, jetzt geht's los, jetzt geht's endlich voran. Nur um dann irgendwie doch wieder einzuknicken, aufzugeben, abgelenkt zu werden oder was auch immer. Wisst ihr, Mose, der hat das ja damals gepredigt an das Volk. Und Mose wusste, dass das Volk den Tod wählen würde. Denn er kannte das Herz des Volkes. Wenn ihr mal durch die Reden, durch die Predigten im fünften Buch Mose geht, wenn Mose das Volk anspricht, dann sagt er immer, ja, macht es so und das ist die Verheißung. Und nicht, dass jemand in seinem Herzen denkt, oder nicht, dass jemand in seinem Herzen eine Entscheidung trifft, die dann ganz anders ist. Immer wieder so zwischendurch, nicht, dass jemand in seinem Herzen, Mose kannte die Herzen. Er wusste genau, was sie wählen würden. Aber Mose wusste auch, dass Gott das Herz ändern konnte. Und darum hat er in Kapitel davor, Kapitel 29, Vers 3, nicht nur festgestellt, dass sie noch kein offenes Herz für Gott haben, noch kein Herz, mit dem sie Gott erkennen können, sondern was sagt er dort? Kapitel 29, Vers 3, das ist ein ganz wichtiger Vers. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständliches Herz gegeben, Augen, die sehen und Ohren, die hören. Mose glaubte an Gottes Verheißung und an seine Gnade. Er erwähnt darum auch immer wieder, auch wie eine Art Refrain, es ist immer wieder, dass es vorkommt, die Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob. Es ist immer angehangen an diesem anderen Refrain. Du musst es tun, damit du gesegnet wirst und in das Land kommt, dass ich den Vätern Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe. Und mit dem Land, mit der Verheißung des Landes ist natürlich, das ist nur ein Bild darauf, dass Gott dem Volk den Segen verheißen hat. Gemeinschaft mit ihm. Ja, hier haben wir es in Vers 20. Denn das ist das Leben und bedeutet Verlängerung und deine Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Mose glaubte an die Verheißung, dass Gott sein Volk segnen wollte. Und das Leben in herzlicher Verbundenheit durch Liebe mit Gott bedeutete wahres Leben. Und das ist die Erfüllung der Verheißung an die Erzväter. Wisst ihr was? Und darum ging die Geschichte des Volkes Israels immer weiter. Obwohl sie hätte längst enden müssen. Zum Beispiel damals, als sie sich das goldene Kalb machten. Oder dann in der Wüste, als sie wieder und wieder gegen Gott murrten und sündigten. Die Geschichte hätte enden müssen hier, wo sie jetzt waren, in der Ebene Moab, wo sie Götzendienst betrieben und Hurerei mit den moabitischen Frauen. Sie hätte im Exil enden müssen. Aber sie ging immer weiter und weiter. Warum? Weil Gott, der seine Verheißung gibt, auch erfüllt. Also der Weg des Volkes war ein Weg voller Tränen. Aber das hat Gott klar gemacht, er wird nicht in Tränen enden. Und das ist das, was Gott jeden von uns sagt. Auch wenn dein Weg ein Weg voller Tränen ist und du an mich glaubst, wird dieser Weg nicht in Tränen enden. Gott hält sein Versprechen, er erfüllt seine Verheißung. Aber wie will er das tun, wo doch seine Verheißungen an so viele Bedingungen geknüpft sind? Das ist doch der Punkt. Ja? Wenn du treu bist, wenn du Gott liebst, wenn du die Gebote hältst, dann. Wie kann Gottes Verheißung zugleich bedingt und absolut sicher sein? Und es gibt hier nur eine Antwort. Gott selbst muss auf irgendeine Art und Weise die Bedingungen des Bundes erfüllen, damit er so auch die Verheißung des Bundes sicher machen kann. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Das erste war eine unerträgliche Spannung, Gottes Anspruch und unser Herz. Der zweite Punkt lautet unverdiente Gnade. Gott verändert unser Herz. Und ich lese euch nochmal diesen Vers 6 vor, den ich euch schon so oft vorgelesen habe. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Dieser Vers löst die unerträgliche Spannung zwischen Gottes Anspruch und unserem Herzen auf. Gott selbst wird unser Herz verändern. Er wird es beschneiden. Und er wird dadurch die Bedingungen des Bundes erfüllen. Nun, ich habe euch das nur schon immer und immer wieder gesagt, dass es so kommen wird. Für uns klingt das jetzt so normal, aber wisst ihr was? Das ist das Drama schlechthin, was sich hier abspielt. Dieses Buch ist Spannung pur. Ihr könnt jedes Fußballspiel, wenn ihr gestern in den letzten Minuten denkt, könnt ihr vergessen. Ihr könnt jeden Thriller vergessen. Aber nehmen wir es mal als Beispiel. Ihr guckt diesen Thriller und ihr merkt, ja, es wird immer spannender und spannender und spannender und es wird immer unmöglicher, dass sich das alles noch auflöst. Aber der Held muss es doch irgendwie schaffen. Es muss doch ein Happy End kommen. Wie soll das gehen? Und es wird spannender und ihr werdet bald fast zerrissen. Und dann am Ende kommen irgendwelche Wendungen und irgendwelche Glücksmomente, dass ihr sich auf einmal alles auflöst. Und Spannung gelöst. Und wisst ihr, das ist hier spannender als jeder Film, was Gott uns hier zeigt in diesem Buch. Diese Spannung zwischen ihm und seinem Anspruch und seinem Segen und seinem Gericht und unserem Herz. Und allem, was Gott bei uns gemacht und versucht hat. Und nichts hat es was bewirkt. Und dieser Vers löst die Spannung. Aber was ist damit gemeint? Ein Herz beschneiden. Der Begriff beschneiden, der erscheint in dem Buch Deuteronomium nur zweimal. Kapitel 10, Vers 16 und hier 30, Vers 6. In beiden Fällen geht es nicht um die physische Beschneidung der Vorhaut, sondern um eine metaphorische Beschneidung des Herzens. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Und dazu müssen wir uns die betreffenden Stellen im Buch 1. Mose erstmal anschauen, denn dort kommt das Verb beschneiden am häufigsten vor. Wo kommt das ja her? Ja? Die Beschneidung ist das Zeichen, also die Beschneidung der Vorhaut, männliche Vorhaut, ist das Zeichen des Bundes zwischen Abraham und seinen Nachkommen und Gott. Wer beschnitten ist, das ist klar von 1. Mose Kapitel 17, der gehört zu Gott. Das heißt, er ist Gottes Eigentum. Er gehört zum Volk Gottes. Und was bei Abraham, mit dem Gott ja diesen Bund und diesen Bund der Beschneidung geschlossen hat, klar wird, ist, dass es nicht um ein äußeres oder nicht nur um ein äußeres Zeichen, sondern um das Herz des Menschen, um seine Beziehung zu Gott geht. Und das wird später durch die inhaltliche Verbindung zwischen Beschneidung, ja, diesem Wort beschneiden, und dem Herzen umso deutlicher. Wir lesen dann nämlich im dritten Buch Mose, da wird das zum ersten Mal zusammengeführt, Kapitel 26, Vers 41, weswegen auch ich mich ihnen widersetzte, also Gott widersetzt sich seinem Volk, weil sie sich ihm widersetzten und sie in das Land ihrer Feinde brachte. Gott richtete das Volk. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, also sodass sie dann Buße tun, so will ich an meinem Bund mit Jakob gedenken und auch an meinem Bund mit Isaak und auch an meinem Bund mit Abraham und ich will das an das Land gedenken. Also wenn sie von Herzen Buße tun, dann wird Gott auch die Verheißung erfüllen. Also es ist ganz klar, nicht äußerliche Veränderungen sind nötig, um Gott folgen zu können, sondern innerliche. Und diese innerliche Veränderung, diese Gesinnungsänderung in uns bedeutet, das Herz zu beschneiden. Die Sünde und Halsstarrigkeit muss vom Wesen des Menschen abgeschnitten werden. Und nur so wird der Mensch befähigt, Gott zu lieben und zu gehorchen und im Sinne von Vers 19 und 20 Gott und das Leben zu erwählen. Paulus bestätigt das dann genau so oder erklärt uns das genau so im Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, also der halt äußerlich beschnitten ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Leute, das sind alles nur Bilder gewesen. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Also Beschneidung der Vorhaut war nicht nur ein äußerliches Erkennungszeichen. Ah, gehörst also zu dem Volk der Juden, alles da. Sondern es drückte den Kern des Bundes aus. Und dementsprechend wichtig ist die Taufe im neuen Bund, die an die Stellung der Beschneidung gerückt ist. Es geht bei beiden um das, was Christus für uns bewirkt hat oder bewirken sollte. Es geht um das Evangelium, es geht um unser Herz, um unsere Herzenshärtigkeit, die abgewaschen in der Taufe oder abgeschnitten in der Beschneidung werden muss. Paulus bringt das beides zusammen. Kolosser 2, das ist so die Standardstelle, wir haben es heute in der Lesung schon gehört, ich lese euch nochmal die wichtigsten Verse. Schlagt es ruhig auf, Kolosser 2 ab Vers 11. Ich weiß, heute ist ganz viel Stoff und wenig Illustrationen in der Predigt, aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Das ist einfach der Höhepunkt dieses Buches. Das ist das Kapitel, wo alles zusammenkommt. Und wo wichtig ist, dass wir die einzelnen Dinge wirklich gut verstehen. Also Kolosser 2 ab Vers 11. In ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Hier ist es ein Wortspiel. Die Beschneidung des Christus bezieht sich hier auf den Tod Jesu am Kreuz. Jesus wurde abgeschnitten von der Volksgemeinschaft. Er wurde ausgestoßen, raus aus der Stadt und draußen hingerichtet. Verflucht. Und dadurch wurde bei uns der Leib der Sünden abgeschnitten durch die Beschneidung des Christus. Da ihr, Vers 12, mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Ja, wie 5. Buch Mose deutlich macht. Ihr seid tot, ihr könnt euch nicht für Gott entscheiden. Er hat euch, die ihr tot wart, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen, also was, durch die ganzen Gebote aus den Büchern Mose gegen uns stand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist der Triumph der Gnade. Der Triumph der Gnade. Gott beschneidet unser Herz. Das ist der Überschrift über diese Predigt und übrigens nenne ich die ganze Predigtreihe über das 5. Buch Mose so. Es ist einfach das 5. Buch Mose, was es uns deutlich macht. Triumph der Gnade. Da ist diese Spannung unerträglich, aber am Ende wird die Gnade triumphieren. Wenn da nicht noch ein paar Verse wären vor der Beschneidung des Herzens. Denn wenn wir mal genau hinschauen, ist die Beschneidung des Herzens nicht wiederum an Bedingungen geknüpft? Das ist jetzt der Moment im Film, wo wir dachten, wir haben es jetzt schon geschafft, jetzt wird es nochmal ganz spannend. Ja? Ist nochmal alles in Gefahr. Ja, wenn ich die ersten 10 Verse lese in diesem wichtigsten Kapitel, und wenn ihr sie lest, ich denke, wir würden alle erstmal zu der Aussage kommen, okay, das Volk muss Buße tun, sie müssen merken, ja, wir brauchen doch Gott, sie müssen sich irgendwie Gott zuwenden, und dann wird Gott sich auch seinem Volk wieder zuwenden. Er wird sich über sein Volk erbarmen, er wird es beschneiden, das Herz beschneiden, und er wird es reichlich segnen. Ja? Vers 1, es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir heute vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und so weiter und so weiter. Also wenn man das so liest, könnte man denken, doch noch eine Bedingung. Und hier ist es jetzt einfach ganz wichtig, dass man die Struktur dieses ganzen Kapitels, vor allem diese ersten 10 Verse, genau untersucht und erkennt. Und das geht so richtig gut nur im hebräischen Text. Und da kommt man dann zu einem anderen Ergebnis. Und ich will euch jetzt ein paar Hinweise, nur ein paar wirklich dafür geben. Und ich werde euch diese Details das nächste Mal nicht abfragen. Also es ist nicht die Sache, dass ihr das jetzt auswendig können müsst. Wer das natürlich will, kann das gerne lernen. Aber worum es mir geht, ist, dass ihr wisst, dass die Vorrangigkeit Gottes durch die Exegese dieser Verse klar gegeben ist. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt wissen, wie genau, aber dass ihr es einfach mal mitbekommen habt, ja, tatsächlich, auch wenn es erstmal so klingt, als ob es vom Menschen abhängt, nein, die Vorrangigkeit liegt hier bei Gott. Das ist ganz klar vom Text vorgegeben. Es ist nicht so, dass ich reformiert bin und sage, ja, die Gnadenlehren, und die muss ich in jeden Text der Bibel reinpressen, damit auch mein System am Ende stimmt mit der Erwählung und der Gnade. Sondern nein, es kommt hier aus dem Text. In diesem Text, der ist gespickt mit verschiedenen Schlüsselwörtern, also Wörter, die häufig vorkommen an ganz entscheidenden Stellen. Zum Beispiel das Wort umkehren. Ja, hebräisch heißt das Schuf, umkehren. Und das können wir im Deutschen gar nicht so richtig sehen, weil es nicht immer mit umkehren übersetzt wird, sondern es wird manchmal mit zu Herzen nehmen, je nachdem wie gerade grammatikalisch verwendet wird, oder auch, dass Gott das Geschick wendet. Also irgendetwas wird umgekehrt, irgendwas wird gewendet. Dieses Wort kommt sehr oft vor an entscheidenden Stellen, oder auch das Wort Herz. Und dann noch verschiedene andere Details, die machen deutlich, dieser Text ist besteht aus einer Struktur oder er bildet eine Struktur. Man nennt diese Struktur Chiasmus, weil es vom X kommt. Es ist eine Struktur, die deutlich macht, es gibt ein Zentrum. Und das ist die Grundlage, das ist die Kernaussage. An diesem Zentrum hängt alles andere. Und das Zentrum dieser Struktur, dieser Verse, bilden die Verse 6 bis 8. Und das ist diese Verse, wo es um die Beschneidung geht und die Folgen der Beschneidung. Ja? Gott wird dein Herz beschneiden und dann wirst du ihn lieben und dann wirst du leben. Das Zentrum ist die Priorität des Handelns Gottes. Oder da wird die Priorität des Handelns Gottes verdeutlicht. Und alle anderen Aussagen der ersten 10 Verse sind von dieser zentralen Aussage abhängig. Und das wird dann noch unterstützt, zum Beispiel durch das Wörtchen wenn. Auch ein wichtiges Schlüsselwort in diesem Abschnitt. Dieses Wörtchen wenn kommt im Vers 1 und Vers 2 und im Vers 10 vor. Und das ist immer verbunden mit dem Wort umkehren. Wenn du umkehrst, wenn du umkehrst, wenn du umkehrst. Das ist so der äußere Rahmen, ja? Und dieser äußere Rahmen ist an Bedingungen geknüpft. Aber in der Aussage im zentralen Vers 8, wo es auch wieder das Wort umkehren erscheint, da fehlt das Wörtchen wenn. Sondern da wird es einfach als eine klare Aussage. Das heißt, du wirst umkehren. Das bedeutet, dass die Umkehr des Volkes ein Teil der Verheißung Gottes ist. Also das Volk hat tatsächlich Verantwortung. Sie sollen Gottes Wort ernst nehmen, sie sollen es zu Herzen nehmen, aber die Basis für die Verantwortung muss Gott erst geben durch die Beschneidung des Herzens. Mit anderen Worten, das Volk soll auf das Wort Gottes hören, aber Gott muss das Volk wirksam mit seinem Wort ansprechen. Er muss mit seinem Wort dieses Herz erst öffnen, verändern. Wir hatten das letzten Sonntag in der Predigt schon. Hier wird es wiederum deutlich durch die Struktur. Diese 10 Verse sind nochmal umrahmt mit dem Vers 28 aus dem Kapitel davor und den Versen 11 bis 14. Und in diesen Versen geht es um das Wort Gottes. Gott hat sein Wort gegeben und dieses Wort muss nah an dein Herz. Und das ist der Weg, wie Gott dann das Herz beschneidet. Wir werden nächstes Mal in der Predigt darauf noch weiter eingehen. Ich komme jetzt zum Schluss, ihr habt es gleich geschafft. Die Beschneidung des Herzens ist die Bedingung für die Umkehr, für unsere Buße, für unseren Glauben. Und diese Bedingung erfüllt Gott. Und er erfüllt sie durch die Vergebung unserer Sünde durch Christus. Das sagt Mose nicht so klar. Er deutet natürlich auf Christus. Die anderen Propheten, die auf Mose folgen, die haben dann auch alle geforscht und überlegt und haben auf Christus hingedeutet. Dieses Evangelium wird im Alten Testament schrittweise immer deutlicher. Ich habe da mal eine Artikelserie geschrieben und eine Masterarbeit zufälligerweise. Könnt ihr gerne alles nachlesen. Aber ich möchte, dass ihr jetzt die Botschaft dieser Verse hier erkennt. Was ist die Botschaft dieser Verse an uns? Die Botschaft dieser Verse weist uns über Gottes Gesetz, und die ist die ganze Zeit ging, diese Gebote, über die Geschichte mit seinem Volk, sogar über unsere Errettung hinaus auf Gott selbst. Das ist die Botschaft. Es geht um Gott. Das ist die Botschaft dieser Verse, des Höhepunkts des fünften Buches Moses. Das ist die Botschaft des fünften Buches Mose. Und darum sagt er dann, wähle das Leben und er ist dein Leben. Es geht um Gott. Die Gesetze, die Ordnung, die Ermahnungen, die offenbaren uns das Wesen Gottes. Vor allem seine Souveränität, seine Treue, seine Liebe, in all diesen Geboten. Du sollst das tun, du sollst das tun, du sollst das tun. Geht es letztendlich um Gott. Gott offenbart sich. Und das Volk, wir sollen an diesem Gesetz gehorsam sein, damit wir dann Gottes Liebe zu uns, sein Wesen in der Welt widerspiegeln. Aber jetzt kommt der Punkt. Gerade dadurch, dass letztlich Gott selbst das Volk zu wahrer Liebe und Gehorsam befähigt, tritt Gottes souveräne Gnade und bedingungslose Liebe nochmal umso deutlicher in Erscheinung. Alles ist von Gott abhängig. Es geht um Gott. Es gibt für uns nichts Besseres und nichts Wichtigeres im Leben als Gott und seine Gnade und seine Treue und seine Liebe. Wisst ihr, aus Liebe zu uns, das sollen wir hier erkennen, aus Liebe zu uns schreibt uns Gott dieses Liebesbuch, dieses fünfte Buch Mose, diese ganze Bibel, über die Verheißung seiner Gnade. Aus Liebe zu uns erfüllte er die Verheißung durch seinen Sohn. Aus Liebe zu uns schreibt er diese Wahrheiten, diese Botschaft in unser Herz, wie es dann später Jeremia verheißt. Und genauso schneidet er dann unsere Halsstarrigkeit ab und er bewirkt den Glauben. Und so schreibt dann Johannes, der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Alles Worte aus diesem 30. Kapitel, ja, die Liebe, das Leben, Gott erkennen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und dann noch Vers 19, Kapitel 4. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Anspruch und mein Leben, die passen nicht zusammen. Das stimmt leider oft genug. Aber was nicht passte, hat Gott passend gemacht durch seine Gnade und durch seine Liebe in Christus. Amen. Und liebe Geschwister, wir werden uns in der nächsten Predigt die Folgen der Beschneidung des Herzens noch genauer ansehen. Wir werden also noch eine Predigt zu diesem wichtigen Kapitel hören. Aber lasst uns jetzt erstmal mit dem Lied nochmal darauf antworten, was wir heute gehört haben. Das Lied aus der Liedermappe Nummer 39, Steh mir vor Augen. Musik.